Deutschlandradio Kultur.
Das ist das Haus vom Nikolaus und nebenan vom Weihnachtsmann. Das kennt ihr, oder? In einem Wutsch beide Häuser ohne den Stift abzusetzen, mit einer Linie zeichnen. Meine Häuser sehen so lala aus, bisschen krumm und schief, aber ja, sind ja auch alte Häuser. Der Weihnachtsmann und der Nikolaus, die wohnen da ja schon sehr lange drin. Nee, tatsächlich, ich kann einfach gar nicht gut zeichnen. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen beim Kakadu-Rauskrieg-Tag. Ich bin Patricia und das mit dem gut zeichnen können, das könnte sich heute ändern.
Man kann alles zeichnen, man muss halt nur die richtige Technik können. Man muss halt einfach nur den Dreh raus haben, wie das funktioniert.
Und wir kriegen den Dreh heute raus, mit dem man angeblich sehr gut zeichnen lernen soll. Das flächige Sehen, was das genau ist und ob es klappt, ihr könnt ja schon mal Papier und Stifte holen. Und wir lassen uns das gleich erklären. Außerdem geht's um diese Tiere. Habt ihr das erkannt? Das war ein Elefant. Ein kleiner Elefant. Denn wir gucken uns heute ein Elefantenwaisenhaus an. So was gibt es tatsächlich. Denn ausgewachsene Elefanten gehören wegen ihrer Elfenbeinzähne leider zu den illegal gejagten und getöteten Tieren. Und die Ele-Kinder, die bleiben dann alleine übrig und sterben ohne Eltern. Und darum gibt es in Kenia ein Elefantenwaisenhaus. Und das besuchen wir zusammen mit Andi.
Ja, richtig. Ja, er hat sehr viel Kraft. Aber das ist voll gut. Das ist sehr cool mit ihnen.
Ja, habt ihr gehört so, oh, da hat der kleine Elefant, der eigentlich spielen wollte, Andi einfach mal aus Versehen mit seinem Rüssel umgehauen. Denn ja, auch so ein kleiner Baby-Elefant, der noch aus der Nuckelflasche trinkt, die übrigens so groß ist wie eine 2-Liter-Sprudelflasche, hat durchaus Kraft. Mehr über das Elefantenwaisenhaus gleich. Außerdem geht unsere Serie über Farben weiter. Heute ist das Gelb dran. Und wir öffnen natürlich auch noch ein Adventskalendertürchen. Also, wir haben jede Menge vor. Schön, dass ihr dabei seid. Und los geht's mit den Kakadu-Nachrichten mit Kati.
Deutschlands Schulen müssen besser werden, findet Robert Rau. Der Geschichtslehrer hat vor ein paar Wochen den Deutschen Lehrerpreis gewonnen. Jetzt hat er einen 10-Punkte-Plan entwickelt, mit dem er das Lernen an Schulen erheblich verbessern will. Annette Weiß hat sich den Plan für euch angeschaut.
Morgens länger schlafen. Wenn es nach Lehrer Robert Rau geht, beginnt die erste Schulstunde zwischen 9:30 und 10:00. Denn, das hätten Studien bewiesen, wer länger schläft, lerne besser und sei ausgeglichener. Und die Unterrichtsstunde soll nicht länger 45 Minuten dauern, sondern 60 oder sogar 90 Minuten. Und kleinere Klassen mit höchstens 25 Schülern soll es auch geben. Weiterhin bemängelt Berlins preisgekrönter Lehrer, dass Kinder heute viel zu viel lernen müssten. Der Geschichtslehrer will den Lehrplan ausmisten und unnötiges Auswendiglernen abschaffen. Die Schulen sollen mehr mit Sportvereinen, Musikschulen, Museen und Unternehmen zusammenarbeiten. Und vor allem, sie sollen besser ausgestattet werden. Mit sauberen Toiletten, einer Schulkantine und Computern. Kinder aus benachteiligten Elternhäusern sollen kostenlos Hilfe bei den Hausaufgaben und Nachhilfeunterricht bekommen. Noch ein wichtiger Punkt: Von Schleswig-Holstein bis Bayern sollen alle Bundesländer die Lehrpläne, Prüfungen und Abschlüsse angleichen.
Ab sofort sammelt Robert Rau übrigens Unterschriften für seinen 10-Punkte-Plan. Wer das Projekt unterstützen will, findet alle Infos dazu im Internet unter www.schul-gerecht.de. Das gab's noch nie. 4 deutsche Fußballmannschaften haben das Achtelfinale der Champions League erreicht. Besonders spannend machte es gestern Abend Borussia Dortmund. Erst in der 87. Minute fiel das entscheidende Tor zum 2:1. Kevin Großkreutz heißt der Glücksschütze, der seiner Mannschaft nach langem Zittern zum Sieg verhalf.
Ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich bin einfach überglücklich, weil sich das alle verdient haben.
Für den FC Bayern, die Dortmunder Borussen, Schalke 04 und Bayer Leverkusen heißt es jetzt bis Montag bangen. Dann nämlich wird ausgelost, gegen wen sie als nächstes auf den Platz müssen. Lesen lohnt sich. Das hat Matthias Stockinger aus Österreich allen Zweiflern eindrucksvoll bewiesen. Um sich für die Fernsehsendung Die Millionenshow vorzubereiten, hat der Student ein ganzes Lexikon auswendig gelernt. 1200 Seiten geballtes Wissen, das ihm am Ende tatsächlich den Millionengewinn brachte. Denn als die alles entscheidende Frage kam, konnte er ganz lässig antworten. Was das für eine Frage war? Na, haltet euch fest. Welches Tier legt keine Eier, sondern bringt seine Jungen lebend zur Welt? Der grüne Leguan, der Alpensalamander, die Zauneidechse oder die Geburtshelferkröte?
Tja, also, ich weiß nicht recht.
Es ist der Alpensalamander. Aber das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst.
Lesenacht im Klassenraum. Nur Tiger schnarcht, man glaubt es kaum.
Na, vielen Dank, Kathi und Athena. Ihr hört den Rauskriegtag und wir besuchen jetzt ein Waisenhaus. Kennt ihr das Wort? Waise? So nennt man ja ein Kind, das seine Eltern verloren hat. Das kommt dann ins Waisenhaus oder, anderes Wort, ins Kinderheim. Denn es muss sich ja jemand kümmern um das Kind. In unserem Waisenhaus allerdings haben die Kinder 4 Beine und einen Rüssel. Ein Kinderheim für Elefanten. Denn klar, auch ein kleiner Elefant ohne Eltern braucht Kümmerung. Elefantenbabys müssen sogar 3 Jahre lang mit Milch gesäugt werden, sonst sterben sie. In Afrika werden immer mehr Elefanten wegen ihrer Stoßzähne getötet und darum gibt es immer mehr Elefantenbabys ohne Eltern. Und darum wurde in Kenia, in Afrika, das Waisenhaus für Elefanten gegründet. Und Katharina Nicolait hat es besucht.
Mit lauten Trompeten kommt die kleine Elefantenherde zur Fütterung.
Sie kommen mit voller Energie. Und guck mal, du kannst die Hörner sehen von denen. Ein bisschen sind also groß.
Andi hat an den kleinen Stoßzahnansätzen ganz richtig erkannt, dass die Elefantenkinder in dieser Gruppe schon etwas größer sind als die Babys, die zuerst gefüttert wurden. Aber auch die 2-Jährigen bekommen noch Milch aus Nuckelflaschen, die größer sind als 2 Liter Colaflaschen. Manche halten sie mit ihrem Rüssel selber fest.
Sie gehen so rum, als ob sie die Größten sind, die Coolsten. Und ja, nicht mehr so schüchtern. Und sie haben keine Sorgen.
Andi ist 11 Jahre alt und Kenianer. Er geht in die deutsche Schule von Nairobi. Dort lernt er auch Deutsch. Heute besucht er das Elefantenwaisenhaus des David Sheldrick Wildlife Trust. Das ist eine Organisation, die sich um den Schutz von Wildtieren kümmert. All die Elefantenkinder, die hier sind, haben ihre Mütter verloren. Am Anfang sind sie sehr traurig, hungrig und haben Angst. Ohne die Hilfe der Menschen würden sie sterben, denn sie brauchen Schutz und viel Milch, um in der Wildnis überleben zu können.
Wenn sie zu uns kommen, nachdem sie ihre Familie verloren haben, und manche haben sogar gesehen, wie sie getötet wurde, dann sind sie ganz verstört. Wir müssen als erstes dafür sorgen, dass sie Milch trinken und versorgen sie mit viel liebevoller Fürsorge.
Daphne Sheldrick hat das Elefantenwaisenhaus gegründet und sie ist der erste Mensch, dem es gelungen ist, ein Elefantenbaby mit der Flasche aufzuziehen. Das ist jetzt ungefähr 40 Jahre her. Damit die Kleinen sich nicht einsam fühlen und auch nachts ihre Milch bekommen, schlafen die Pfleger sogar bei ihnen im Stall. Leider gibt es immer mehr Elefantenwaisen. Die Stoßzähne sind aus Elfenbein und es gibt viele Leute, die sehr viel Geld dafür bezahlen. Obwohl es streng verboten ist, töten Wilderer immer häufiger Elefanten.
Wenn es mit der Wilderei so weitergeht, dann könnte es sein, dass es in 10 Jahren keine wilden Elefanten mehr gibt. Das ist ein sehr trauriger Gedanke.
Die Elefantenbabys aus dem Waisenhaus werden ausgewildert, wenn sie groß sind. Sie werden freie, wilde Elefanten sein. Doch erst einmal müssen sie aufgezogen werden. Nach einigen Wochen im Waisenhaus sind aus den traurigen kleinen Babys fröhliche Racker geworden, die sich balgen und Unsinn machen wollen. Andi darf das ausnahmsweise hautnah erleben.
Wir sind neben einer großen Herde von Elefanten und einer schlägt mich gerade mit dem Rüssel. Okay, nicht schlagen, er riecht mich. Ja, er hat sehr viel Kraft. Aber das ist voll gut, das ist sehr cool mit ihnen.
Eines der Elefantenkinder will mit Andi spielen. Es ist so stark, dass es ihn dabei fast umwirft. Zuerst hat er sich ganz schön erschrocken.
Aber dann hat der Guide mir gesagt, dass ich keinen Schreck haben soll. Sie spielen nur. Die Elefanten sind merkwürdige Tiere, weil sie haben Gefühle und sie spielen auch mit Menschen.
Tatsächlich haben die Forscher herausgefunden, dass die Elefanten uns in vielen Dingen sehr ähnlich sind. Andi hat an diesem Abend zu Hause wirklich eine Menge zu erzählen und er will seiner Mutter auch etwas vorschlagen.
Ich frage sie auch, ob ich ein Elefantenbaby adoptieren darf.
Das bedeutet, dass man für einen bestimmten Elefanten Geld spendet. Und das ist wichtig, denn die Tiere aufzuziehen kostet sehr viel Geld. Und das Elefantenwaisenhaus braucht viele Unterstützer. Dafür dürfen die Spender ihre Elefanten besuchen und mit ihnen spielen. Und das möchte Andi so bald wie möglich wieder machen.
Ja, Adoptivmama oder Papa von einem kleinen Elefanten zu werden, das wollt ihr jetzt bestimmt auch direkt, ne? Nur das mit dem sich um sein Adoptivele kümmern und streicheln, das dürfte dann doch etwas schwer werden, denn das Elefantenwaisenhaus ist ja in Kenia, in Afrika. Da hat es Andi, der da lebt, eindeutig näher zum Elefantenstreicheln. Ich habe aber zumindest Elefantenmusik für euch über kleine Elefanten.
Was müssen das für Betten sein?
Ihr hört den Kakadu-Rauskrieg-Tag und ich weiß ja nicht, wie künstlerisch begabt ihr seid. Also malt ihr gerne und viel und sieht es danach auch so aus, wie das, was ihr ursprünglich malen wolltet? Also bei mir nie. Male ich einen Mensch, sieht er aus wie ein Strichmännchen, Autos wie Rechtecke mit Kreisen als Rädern und die Sonne hat immer noch ein Grinsen und gelbe Strahlen nach allen Seiten. Mit einem Wort, ich bin untalentiert. Aber es kommt nur auf die richtige Technik an, sagt die Künstlerin Heike Kelter. Sie unterrichtet Zeichnen für Jugendliche und Kinder und hat eine spezielle Methode entwickelt. Mehr dazu und viele von den Bildern, die Kinder in ihrem Unterricht gemalt haben, findet man in ihrem neuen Buch Lieblingszeichen. Auch Zeichnung von Laura, Isabel und Claire und Kakadu-Reporterin Karin Hahn hat sich von den dreien und der Künstlerin Heike Kelter mal erklären lassen, wie das mit der besonderen Maltechnik funktioniert.
Am liebsten male ich Tiere.
Ich male eigentlich fast alles. Vögel, weil die sind für mich am einfachsten. Als ich das erste Mal hier war, habe ich einen Löwenkopf gemalt, einen Hase und ein Meerschweinchen.
Es ist nicht einfach, einen Hasen, eine Rose oder gar einen Hund zu zeichnen. Gut, man kann ja vorhandene Fotos abpausen und dann ausmalen, aber es muss doch auch noch einen anderen Weg geben. Die Künstlerin Heike Kelter weiß, dass es so auf jeden Fall nicht funktioniert.
Gut gemeinte Tipps von Erwachsenen. Doch erst Grundformen wie Quadrate, Dreiecke oder Ovale zu zeichnen und da hinein das Tier oder das Gesicht zu konstruieren, haben nie zu den gewünschten Ergebnissen geführt. Kinder wollen kein Oval zeichnen, sondern einen Hasen.
Man kann alles zeichnen, man muss halt nur die richtige Technik können, man muss halt einfach nur den Dreh raus haben, wie das funktioniert.
Und diesen Dreh hat Heike Kelter gefunden.
Die Technik hat sich entwickelt aus den Fragen der Kinder, die seit Jahren bei mir lernen. Ich habe mich neben die Kinder gesetzt und denen zugehört, was sie gerne machen möchten. Es ist sozusagen meine Idee gewesen als Antwort auf die Fragen der Kinder.
Und so entstand die Technik des flächigen Sehens. Das heißt, man versucht, ein Tier, eine Blume, einen Gegenstand, einen Menschen oder eine Comicfigur, die man malen möchte, nicht räumlich zu sehen, sondern als Fläche, die man von außen nach innen zeichnen kann. Je nach Größe des Bildes, das man abzeichnen will, kann man seine Hände oder Finger oder zugeschnittenes Papier auf die Abbildung legen und so das Innere abdecken. Nur die Außenlinien sind dann noch zu sehen.
Es macht einfach Spaß, so die Linien frei zu malen. Und Heike sagt auch immer, dass man nicht immer so alles ganz genau machen soll, sondern immer nur die Linien machen, die einem wirklich Spaß machen. Ich habe mir einen Hasen aus einer Zeitschrift ausgesucht, einfach ein Bild von einem Hasen und fange dann an zu zeichnen. Als erstes denke ich mir, also ich halte es nicht zu, sondern denke mir die Innenlinien weg einfach von dem Hasen und sehe nur die Außenlinien und dann kann man die ganz einfach nachzeichnen und ja, man denkt sich halt das Innere einfach weg und zeichnet die Außenlinien nur, dann wird man nicht von den Innenlinien irritiert. Man erkennt schon, was das werden soll, auch ohne die Innenlinien.
Auf dem Zeichenpapier erscheinen nun dünne Bleistiftlinien, die einen sitzenden Hasen zeigen.
Ich muss sehr oft den Radiergummi benutzen. Das ist bei mir irgendwie so, ich möchte, dass es genauso wird wie auf der Abbildung, was eigentlich nicht so sein muss.
Wenn man Laura oder Isabel über die Schulter schaut, dann sieht man, wie schnell sie mit dieser Technik alles zeichnen können, was ihnen gefällt. Isabel hat von einer Bildvorlage einen kleinen bunten Vogel nur mit Augenmaß abgezeichnet. Auf ihrem Blatt sieht man zuerst die Außenlinien. Isabels Vogel ist jedoch 5-mal so groß wie auf der Abbildung. Das scheint ganz einfach zu sein.
Ist es aber nicht. Ich gucke immer die Linien an und dann zeichne ich sie immer noch runter. So. Ich muss manchmal radieren, aber nicht immer.
Wie gut die Kinder in Heike Kelters Zeichengruppe diese Technik des flächigen Sehens im Laufe der Zeit umsetzen, das zeigen die zahlreichen Lieblingszeichnungen in ihrem Buch.
Mir gefällt es auch sehr gut, weil auch immer zu jedem Thema eigentlich so ein paar Zeichnungen sind und auch schöne Erklärungen dann so.
Viele Anregungen ergänzen die einzelnen Kapitel, in denen Heike Kelter zeigt, wie man Waldtiere, Menschen, Lieblingsobjekte, Landschaften oder Fahrzeuge nach ihrer Technik abbildet. Kurze Kommentare der Malerin begleiten ihre Lieblingszeichnungen.
So eine schöne Zeichnung von Laura. Auch die Wolken sind über die Außenlinien erfasst.
Ein Reh, das vor einem Baum steht mit Kirschen dran und ein Pommes-Tüte mit einem Getränk und einem Cheeseburger. Die Bilder von mir sind in dem Buch.
In dem Sachbuch von Heike, da gibt's auch ein Bild von mir drin. Das sind zwei Delfine, die aus dem Wasser gucken.
Claire zeichnet lieber ohne Vorlage, schaut aber doch manchmal kurz darauf, um zu sehen, wie die Linien laufen.
Mit dieser Technik kann das wirklich absolut jeder lernen und anwenden. Ja, man muss seine Vorlagen finden und dann kriegt das jeder hin. Es benötigt ja keine Begabung, sondern nur die Anwendung der Technik. Ob das dann brillant wird oder nicht, das liegt dann an jedem Einzelnen.
Die Künstlerin Heike Kelter über das Zeichnen. Und da weise ich jetzt schon mal drauf hin, morgen geht es bei uns am Quasseltag auch ums Malen und Zeichnen. Ich will mit euch darüber reden, was ihr gerne malt, ob ihr gerne malt und ob ihr vielleicht auch bestimmte Mal- und Zeichentechniken habt. Und Heike Kelter wird zusammen mit zwei ihrer Zeichenschüler auch bei uns im Kakadu-Studio sein, um euch vielleicht dann auch noch den ein oder anderen Tipp fürs Zeichnen zu geben. So, das also morgen. Jetzt sind wir noch mittendrin im Rauskriegtag und wir kriegen gleich raus, wie das Gelb eigentlich ins Gelb kommt. Also wie die Farbe entsteht, woraus sie gemacht wird. Erstmal aber eine Runde Musik, die hat auch mit Gelb zu tun. Hoch auf dem gelben Wagen, Kinderliedklassiker, in diesem Fall aber in der leicht cooleren Version von der Jazzkantine. Hoch auf dem gelben Wagen und gelb, genau, darum geht es jetzt. Briefkästen, Sicherheitswesten, Bauhelme, Regenjacken, Badeenden, alles gelb. Die Sonne auf Kinderbildern immer gelb. Ohne Gelb würde der Welt echt was fehlen. Aber wie wird Gelb eigentlich gemacht? Wo kommt das Gelb her und wie stellt man Farben überhaupt her? Weiter geht's in unserer Farbenserie im Kakadu und Regina Voss hat sich heute das kleine Gelb vorgeknüpft.
Ich habe mich da in so einen Löwenzahn gesetzt und dann war dann die Hose danach total gelb, als ich aufgestanden bin.
Gute Idee. Nein, natürlich zunächst ärgerlich. Aber vielleicht sind die Menschen mithilfe so eines gelben Flecks darauf gekommen, dass man mit Pflanzen Farben herstellen kann. Und nicht nur mit dem Löwenzahn. Auch viele andere Pflanzen färben ausgekocht hervorragend. Auch Tierteile und vor allem Mineralien zu finden in der Erde waren früher Farbgeber. Eisenoxid, Rost zum Beispiel, zerkleinert und in Öl gerührt, ergibt einen guten Ockerton, den schon die Höhlenmaler schätzten. Doch bis man so ein Farbtöpfchen zusammengekratzt hatte, vergingen Stunden. Farben waren echte Luxusprodukte. Doch im 19. Jahrhundert entdeckte die Industrie, dass man Farben künstlich herstellen kann. Die Welt wurde bunt.
Heute sind es in der Regel künstliche Rohstoffe, die wir verwenden. Aber der Herstellungsprozess, der ist eigentlich dann noch ähnlich so wie früher. Das heißt, wir haben einen großen Kessel und in den Kessel kommen die einzelnen Rohstoffe nacheinander reingefüllt. Und das Ganze muss man gut rühren und am Ende kommt eine fertige Farbe daraus.
Wenn man mit dem Produktmanager André Protze die Fabrikhalle des Berliner Lack- und Farbenherstellers Diesner betritt, sieht man keine Farben. Nicht mal einen Farbspritzer. Nur die großen Silos, meterhohe Behälter fallen sofort auf. Hier lagern die Farbzutaten.
Ein Geheimnis ist es schon, aber im Großen und Ganzen sind das Bindemittel, die unsere Farben zusammenhalten und an den Untergrund verkleben, Pigmente, Füllstoffe und Additive.
Die genaue Zusammensetzung der Farben wird im Labor ermittelt, ein paar Treppen höher.
Hier werden die Rezepte für unsere Farben erstellt. Farbrezepte, das ist ähnlich wie Kuchenbacken oder Suppe kochen. Das heißt, die einzelnen Rohstoffe werden in einem kleinen Behälter vermischt, solange bis der Entwickler damit zufrieden ist.
Dosen, kleine Plastikfläschchen und große füllen die Regale. Alle beschriftet mit fremdklingenden Namen.
Glycerin, Coapur, Betulin, Natronlauge, Zinkphosphat.
Im Labor testen die Chemiker, welche Stoffe man braucht, um eine gute Grundfarbe herzustellen. Die ist weiß oder farblos. Der Farbstoff wird später hinzugefügt.
Die Farbe als solches, was wir unter Farbe verstehen, die ergeben die Pigmente.
Pigmente geben der weißen Grundfarbe die Farbigkeit. Egal ob rot, blau oder eben gelb.
Das sind einmal mineralische Erden, das heißt Ockerpigmente, die man durchaus in der Natur vorfindet. Das können aber auch künstlich hergestellte Pigmente sein. Das sind dann Farbstoffe, die zum Beispiel aus Erdöl hergestellt werden.
Doch Gelb gibt es nicht nur in der dunklen Ockervariante. Gelb gibt es in unzähligen Abstufungen. Und dafür ist zwei Türen weiter Ellen Ruiz Ramon zuständig. Und endlich gibt es Farbtöpfe zu sehen, in denen kräftig gerührt wird. Zwei verschiedene Sorten Gelbpasten werden hier verarbeitet.
Ein Eisenoxid ist im Prinzip Rost und ein Azofarbstoff ist letzten Endes eine chemische Verbindung, die auch vorkommt in der Natur, wie in Blüten beispielsweise.
Auch heute noch wird mit Eisenoxid aus der Natur gearbeitet. Aber der Farbstoff der Blüten wird sozusagen chemisch nachgemacht. Ellen Ruiz Ramon und seine Kollegen müssen dann nur noch die richtige Menge Gelb in die Grundfarbe rühren, um verschiedene Gelbtöne zu erhalten.
Das ist wie im Zeichenunterricht. Da muss man auch schauen, wie viel man von dem Gelb nehmen muss, um es so dunkel wie möglich zu machen oder so hell wie möglich zu machen.
Wenn das Mischungsverhältnis stimmt, wird es in den Computer eingelesen. Wie viel gelbe Pigmente man zum Beispiel für einen halben Liter Grundfarbe braucht, diese Angaben sind unten in der Fabrikhalle wichtig. Denn dort wird das Gelb dann in großen Mengen in den Silos angerührt, um an einem Fließband dann unzählige Töpfe mit Gelb zu füllen. Messen, wiegen, rühren, fast alles passiert automatisch, überwacht und geprüft am Computer. Die Farbherstellung ist eine erstaunlich saubere Sache. Nur in einem etwas kleineren, offenen Topf, naja, auch der ist fast 2 Meter hoch, wird Farbe sichtbar angerührt. Ein Kunde hat ein besonderes Gelb in Auftrag gegeben.
Ja, und das wird dann alles homogen gerührt, damit es gleichmäßig wird.
Und dann geht die Farbe wieder dorthin, wo die Reise der farbigen Pigmente begann.
Jeder Farbton muss überprüft werden, ob er auch so stimmt, wie der Kunde sich das wünscht. Dazu wird eine kleine Probe abgefüllt und Tatsache per Luftpost in die farbmetrische Abteilung geschickt.
Die farbmetrische Abteilung, das klingt toll, oder? Metrisch ist das Einheitensystem, mit dem man eben genau abmessen oder bemessen kann, ob das Gelb auch wirklich gelb ist. Ja, was sagt denn die kalendarmetrische Abteilung? 12. Dezember, Halbzeit bis Heiligabend und wir haben noch kein Türchen vom Kakadu-Adventskalender aufgemacht. Aber jetzt.
Hallo?
Ich liebe die Adventszeit. Es ist so gemütlich zu Hause. Wenn nur der dumme Wintersport nicht wäre.
Hallo, Athena. Oh, ist das herrlich kalt heute.
Hallo, Athena. Bist du startklar?
Startklar? Wieso?
Wir wollen rodeln gehen. Schon vergessen?
Och, nö. Es ist so schön warm hier drin.
Oh, Krötchen, du hast es versprochen.
Ja, los.
Ja, ja, ich komme ja schon. Ich muss nur noch meinen Helm einpacken, falls ich gegen einen Baum fahre.
Auf der Rodelbahn steht doch kein Baum.
Sicher ist sicher. Und noch Landkarte und Kompass, falls wir uns verlaufen.
Auf der Schlittenbahn?
Wer weiß. So, und noch ein Buch über Eskimos, falls wir einschneien und ein Iglu bauen müssen. Und natürlich Konservendosen.
Ach, Athena, wir wollen rodeln gehen.
Gerade dort, wo man es am wenigsten erwartet, lauern die meisten Gefahrentiger. Und noch eine Leuchtrakete, falls wir Hilfe holen müssen.
Krötchen?
Und natürlich ein Sturmfeuerzeug und Brennholz. So, jetzt fühle ich mich sicher. Wir können gehen.
Und wie willst du das alles transportieren?
Keine Sorge, ich nehme die Schubkarre aus dem Garten, da passt alles rein.
Mit der Schubkarre zum Rodelberg? Das ist so ungefähr das Peinlichste, was es gibt.
Aber wirklich? Aber hallo, Athena, was hältst du davon, wenn du hier bleibst? Guck mal, es ist doch so gemütlich bei dir.
Ach nein, ich hab es euch doch versprochen.
Ach, das macht nichts, das macht doch überhaupt nichts. Wir sind auch gar nicht sauer, weißt
nee,
du?
Nee, gar nicht, wirklich nicht. Hm?
Na, wenn ihr meint...
Gott sei Dank.
Ja.
Ich liebe die Adventszeit.
Also, ich finde Athena famos. Das nächste Türchen öffnen wir morgen und dann gibt es die nächste Adventsgeschichte aus dem Hause Kakadu und Co. Und morgen ist außerdem Quasseltag und es geht ums Malen und Zeichnen. Malt ihr gerne? Was malt ihr gerne? Habt ihr jetzt zu Weihnachten vielleicht schon direkt die ganz große Bilderproduktion in Betrieb genommen? Und außerdem haben wir morgen eine Zeichenexpertin im Studio, die eine spezielle Methode entwickelt hat, wie man gut genau zeichnen kann. Also morgen ab 13.30 Uhr im Kakadu-Quasseltag. Und wir zeichnen jetzt mit viel Schnörkeln ein E, ein N, ein D und ein E. Und was kommt raus? Ende. Das war's für heute mit dem Kakadu. Ich bin Patricia und jetzt gibt's Mittag.
Was müssen das für Betten sein, wo die kleinen Elefantchen zum Schlafen gehen, ganz ohne zu weinen. Rechts sind Kissen, links sind Kissen, da werden die Elis reingeschmissen, wo die kleinen Elefantchen zum Schlafen gehen, ganz ohne zu weinen. Wo die kleinen Elefantchen zum Schlafen gehen, ganz ohne zu weinen. Zu weinen. Ganz ohne zu weinen.
Ist euch aufgefallen, oder? Da waren nochmal die Elefanten, die schlafen gehen wollten. Dabei wollte ich euch eigentlich... Naja, egal, was man eigentlich wollte, soll man nie sagen. Aber ich spiele es dann morgen. Noch ein Grund mehr, morgen wieder einzuschalten beim Kakadu. Dann gibt's Mittag. Und zwar Quatsch mit Soße und jede Menge Quasseltag. War schön, dass ihr dabei wart. Bis denn dann. Tschüss.